auch guten Abend. Ich glaube, es funktioniert, oder? Ja, funktioniert. Ein bisschen seltsam, in Genf Deutsch zu sprechen, aber ich nehme mal an, Sie wissen, haben das gewusst, als Sie hierher gekommen sind. Wir werden den Text wirklich abwechselnd lesen auf Deutsch und Französisch, dann können Sie überprüfen. Es soll ja Autoren geben, wo die Übersetzungen besser sind als die Originale. Weil kein Übersetzer sich traut, so schlecht zu schreiben wie der Autor, den sie übersetzen. Ich hoffe, das ist bei Ihnen nicht der Fall, aber ich finde, es sind ganz tolle Übersetzungen, die eigentlich vom ersten Buch an immer von Nicole Rötel gemacht wurden, eine Pariserin, die auch viel im Theater gearbeitet hat und die auch einfach ein toller Mensch ist. Ja, und die Erzählung heißt Sommergäste, wie schon gesagt. Es sind ja zehn Erzählungen drin und das heißt Serien. Der Serien ist ja praktisch das, was... Ich weiß gar nicht, wie das heißt, da wo die ganzen Rebberge sind hier in Genf. Das ist praktisch das Gegenstück auf der anderen Seite der Schweiz. Da sind zwar keine Rebberge dran, weil das die Nordseite ist, aber es ist eine ähnliche Situation, ein Hügelzug, der sich dem See entlang zieht. Und da ist eigentlich, das ist die Gegend, aus der ich komme. Aber die Erzählung, die ich jetzt lese, die spielt nicht am Seerücken oder auf dem Seerücken, sondern noch weiter im Osten, nämlich da in der Gegend des Engadins. Sommergäste. Sie kommen allein, fragte die Frau am Telefon noch einmal. Ihren Namen hatte ich nicht verstanden, ihren Akzent konnte ich nicht einordnen. Ja, sagte ich, ich suche einen Ort, an dem ich in Ruhe arbeiten kann. Sie lachte etwas zu lang, dann fragte sie, was ich denn arbeiten würde. Ich schreibe, sagte ich. Was schreiben Sie? Eine Arbeit über Maxim Gorki, ich bin Slawist. Ihre Neugier ärgerte mich. Ach, sagte sie, sie schien einen Moment lang zu zögern, als wäre sie nicht sicher, ob sie das Thema interessiere. Gut, sagte sie schließlich, kommen Sie. Sie kennen den Weg? Ich hatte im Januar eine Tagung besucht. Es ging um die Frauenfiguren in Gorkis Stücken. Mein Referat über die Sommergäste sollte in einem Sammelband erscheinen, aber im täglichen Unibetrieb war keine Zeit gewesen, es zu überarbeiten und fertigzustellen. Ich hatte mir die Woche vor Christi Himmelfahrt dafür freigehalten und einen Ort gesucht, an dem niemand und nichts mich erreichen oder ablenken konnte. Ein Kollege hatte mir das Kurhaus empfohlen. Er hatte als Kind viele Sommerferien dort verbracht. Irgendwann sei der Besitzer des Hauses in Konkurs gegangen, aber er habe gehört, das Hotel sei vor einigen Jahren wieder eröffnet worden. Wenn du einen Ort suchst, an dem nichts los ist, bist du da oben genau richtig. Als Kind habe ich es gehasst. Die Busse zum Kurhaus fuhren nur im Sommer. Sie könne mich leider nicht abholen, hatte die Frau am Telefon gesagt, ohne einen Grund zu nennen. Aber ich könne vom nächstgelegenen Dorf aus zu Fuß heraufkommen. Der Marsch sei nicht lang, eine Stunde allerhöchstens. Der Bus wand sich eine enge Straße hoch durch eine terrassierte Landschaft. Er war spärlich besetzt und an der Endstation stiegen außer mir nur noch ein paar Schüler aus, die sich sofort zwischen den Häusern verloren. Ich hatte nur das Nötigste an Kleidern eingepackt, aber mit den vielen Büchern und dem Laptop war der Rucksack wohl an die 20 Kilo schwer. »Was haben Sie denn dabei?«, fragte der Busfahrer, der mir beim Ausladen half. »Papier«, sagte ich, und er musterte mich misstrauisch. Vor der Post standen ein paar Wegweiser, die in unterschiedliche Richtungen zeigten. Ich folgte einem Sträßchen und später einem Pfad, der quer durch eine steile Wiese führte und dann in eine schmale, bewaldete Schlucht hinunter. Am Waldrand wuchsen Lärchen und vereinzelte Eschen, im Inneren Rottannen. Überall lagen umgestürzte Bäume, vertrocknete Tannengerippe, unter denen noch letzte Reste Schnee zu sehen waren. Der Boden war nass und meine Füße sanken tief ein in der schwarzen Erde. Immer wieder verklebten mir unsichtbare Spinnweben Gesicht und Hände. Spuren von anderen Wanderern fand ich nicht. Vermutlich war ich der Erste in diesem Jahr. Nach einer Weile fiel mir auf, dass ich schon länger keine Wegmarke mehr gesehen hatte. Kurz darauf verlor sich der Pfad zwischen den Bäumen. Ich hatte keine Lust umzukehren und ging den Abhang hinunter, der zunehmend steiler wurde. An manchen Stellen musste ich mich an Wurzeln oder Ästen festhalten. Einmal glitt ich aus, rutschte ein paar Meter weit und zerriss mir die Hose. Das Rauschen des Baches unter mir wurde immer lauter und als ich ihn schließlich erreichte, fand ich auch den Weg wieder. Es war ein reißender Bergbach mit grauem Wasser. Er floss in einem breiten Bett aus hellen Felsen und Geröll, das wie eine offene Wunde wirkte in der dunklen Waldlandschaft. Ich kam jetzt leichter voran und erreichte nach ungefähr einer halben Stunde einen kleinen Holzsteg. Die Pfeiler waren unterspült und ein Baum, der mit den Wurzelballen umgekippt war, lag quer über der Brücke. Er hatte das Geländer abgerissen und einige der Bodenplanken waren unter seinem Gewicht zerborsten. Vorsichtig kletterte ich hinüber. Auf der anderen Seite der Schlucht stieg der Weg steil an und ich schwitzte, obwohl es kühl war im Wald. Ich brauchte fast 2 Stunden, bis ich durch die Bäume hindurch das Kurhaus auftauchen sah. 5 Minuten später stand ich vor dem riesigen Jugendstilgebäude. Der Talgrund lag schon im Schatten, aber das Haus, das etwas erhöht stand, leuchtete weiß in der Abendsonne. Alle Fensterläden bis auf einen im Parterre waren geschlossen. Kein Mensch war zu sehen und nur das Rauschen des Baches war zu hören. Die Eingangstür stand offen und ich trat ein. Im Foyer war es schummrig. Durch die farbigen Scheiben der inneren Tür fielen ein paar Sonnenstrahlen auf den abgetretenen Perserteppich, der auf dem Steinboden lag. Die Möbel waren mit weißen Tüchern zugedeckt.
Les estivants. Vous êtes seul, m'a demandé à nouveau la femme au téléphone. Je n'avais pas compris son nom, j'étais incapable d'identifier son accent. Oui, ai-je répondu. Je cherche un endroit où travailler en paix. Elle a eu un rire curieusement long, puis a voulu savoir sur quoi je travaillais. J'écris, ai-je dit. Vous écrivez quoi ? Un essai sur Maxime Gorki. Je suis spécialiste de littérature slave. Sa curiosité m'a agacé. Ah oui ? Elle a paru hésiter un instant, comme si elle n'était pas certaine que ce sujet l'intéresse. Bon, venez, a-t-elle fini par dire, vous connaissez le chemin. En janvier, j'avais participé à un séminaire dont le thème était les personnages féminins dans les pièces de Gorki. Mon exposé sur les estivants devait être publié dans un recueil, mais pris dans le train-train de l'université, je n'avais pas trouvé le temps de le remanier et de le terminer. Je m'étais gardé une semaine de liberté avant l'ascension et j'avais cherché un endroit où rien ni personne ne pourrait me trouver ou me distraire. C'était un collègue qui m'avait recommandé l'hôtel des Termes. Il y avait passé de nombreuses vacances d'été dans son enfance. À un certain moment, le propriétaire de l'établissement avait fait faillite, mais il avait entendu dire que l'hôtel avait rouvert quelques années auparavant. Si tu cherches un endroit complètement paumé, c'est absolument là-haut que tu dois aller. J'ai détesté quand j'étais petit. Les bus pour les Termes ne circulaient que l'été. La femme au téléphone s'était excusée de ne pouvoir venir me chercher sans donner la moindre raison. Mais je pouvais monter à pied du village voisin, ce n'était pas très long, 1 heure tout au plus. Le bus a grimpé en serpentant sur une route étroite au milieu d'un paysage de terrasses. Il était pratiquement vide et au terminus ne sont descendus à part moi que 2 ou 3 écoliers qui se sont immédiatement engouffrés dans des maisons. J'avais emporté le minimum de vêtements, mais avec tous les livres plus l'ordinateur, mon sac à dos devait bien approcher les 20 kilos. « Qu'est-ce que vous pouvez bien avoir là-dedans ?» m'a demandé le chauffeur du bus en m'aidant à décharger. « Du papier, ai-je répondu. » Et il m'a lancé un regard soupçonneux. Devant la poste se trouvaient quelques panneaux indiquant plusieurs directions. J'ai suivi une petite ruelle, puis un sentier qui traversait d'abord une prairie escarpée pour redescendre ensuite vers une gorge étroite et boisée. En bordure poussaient des petits mélèzes, quelques frênes épars, plus à l'intérieur des épicéas. Le sol était jonché d'arbres tombés, de carcasses de sapins sous lesquels on apercevait encore quelques traces de neige. Le sol était détrempé, mes pieds s'enfonçaient profondément dans la terre noire. Des toiles d'araignées invisibles n'arrêtaient pas de se coller sur mon visage et mes mains. Je ne remarquais aucune trace d'autres promeneurs, j'étais sans doute le premier. Cette année. Au bout d'un certain temps, j'ai réalisé que je n'avais plus vu d'écriteaux depuis un bon moment. Peu après, le sentier s'est perdu entre les arbres. Je n'avais aucune envie de rebrousser chemin et j'ai suivi la pente qui devenait de plus en plus raide. J'ai dû à plusieurs reprises me raccrocher à des racines et à des branches. Une fois, j'ai même dérapé sur quelques mètres et déchiré mon pantalon. Le grondement du torrent au-dessus de moi ne cessait de s'amplifier et lorsque j'ai fini par l'atteindre, j'ai du même coup retrouvé mon chemin. C'était un impétueux torrent de montagnes aux eaux grises. Il coulait dans un large lit de roches et d'éboulis de couleur claire, qui était comme une blessure ouverte dans ce sombre paysage de forêt. J'avançais maintenant beaucoup plus facilement et environ une demi-heure plus tard, je me suis retrouvé face à une petite passerelle en bois. Les piliers étaient évidés et un arbre qui avait basculé en entraînant sa souche gisait en travers du pont. Il avait arraché le parapet et quelques lattes du tablier avaient volé en éclats sous son poids. Je l'ai prudemment escaladé. De l'autre côté de la gorge, le chemin montait à pic et j'ai transpiré, bien qu'il fît frais dans la forêt. Il m'a fallu environ 2 heures avant de voir enfin surgir l'hôtel des Thermes à travers les arbres. 5 minutes plus tard, je me trouvais devant l'immense bâtisse Art Nouveau. Le fond de la vallée était déjà dans l'ombre, mais le bâtiment, qui était un peu surélevé, resplendissait tout blanc dans le soleil couchant. Tous les volets, sauf un au rez-de-chaussée, étaient fermés. On ne voyait personne. On entendait seulement le grondement du torrent. La porte de devant était grande ouverte. Je suis entré. Le hall était faiblement éclairé. À travers les vitres colorées de la porte intérieure, quelques rayons de soleil filtraient sur le tapis persan, usé jusqu'à la corde posée sur le carrelage. Les meubles étaient recouverts de drap blanc.
Hallo, rief ich leise. Niemand meldete sich und ich trat durch eine Schwingtür, bei der in altertümlicher Schrift Speisesaal stand. Ich kam in einen großen Raum mit vielleicht 30 Holztischen und umgedrehten Stühlen darauf. In der hintersten Ecke des Saals war ein Tisch im Licht, dort saß eine junge Frau. Hallo, rief ich etwas lauter als vorher und ging durch den Raum auf sie zu. Noch bevor ich sie erreicht hatte, stand sie auf, kam mir mit ausgestreckter Hand entgegen und sagte, »Willkommen, ich bin Anna, wir haben telefoniert.« Sie musste ungefähr in meinem Alter sein. Sie trug einen schwarzen Rock und eine weiße Bluse wie eine Kellnerin. Sie hatte schwarz glänzendes, schulterlanges Haar. Ich fragte, ob das Hotel geschlossen sei. »Jetzt nicht mehr«, sagte sie und lächelte. Auf dem Tisch stand ein halbvoller Teller mit Ravioli. »Einen Moment bitte«, sagte die Frau. Sie setzte sich wieder hin und aß auf. Sie schlang das Essen hinunter, es schien sie nicht zu stören, dass ich ihr dabei zuschaute. Ich hatte seit dem Mittag nichts gegessen und bekam langsam Hunger, aber ich wollte erst mein Zimmer beziehen, duschen und mich umziehen. Ich setzte mich der Frau gegenüber, sie lud mich mit einer verspäteten Handbewegung dazu ein und sagte, erzählen Sie mir von Ihrer Arbeit. Ich erklärte ihr noch einmal, weshalb ich hier sei. Sie wischte sich den Mund mit der Serviette ab und fragte, weshalb interessiert Sie das? Ich zuckte mit den Schultern und sagte, ich sei zu der Tagung eingeladen worden. Gender Studies seien im Moment in Mode. Und warum immer die Frauen, fragte sie. Ich weiß nicht, sagte ich, Männer sind weniger interessant. Mit einem Schluck Wein spülte sie den letzten Bissen hinunter. Ich zeige Ihnen jetzt das Zimmer. Im Foyer trat sie hinter die Rezeption und kramte in den Schubladen des Möbels. Nach einer Weile schob sie einen Block über die Theke und bat mich, das Formular auszufüllen. Ich trug mich ein. Als ich zurückblättern und die letzten Einträge lesen wollte, nahm sie mir den Block aus der Hand und verstaute ihn. Würde es Ihnen etwas ausmachen, gleich zu bezahlen? Ich sagte, das sei in Ordnung. 7 Tage Vollpension rechnete sie, das macht 420 Franken inklusive Kurtaxe. Sie steckte die Geldscheine ein und sagte, das Wechselgeld gebe sie mir später. Und eine Rechnung, bat ich. Sie nickte, kam hinter der Rezeption hervor und lief mit schnellen Schritten die breite Steintreppe hoch. Erst jetzt fiel mir auf, dass sie barfuß war. Ich nahm einen Rucksack und folgte ihr. Sie wartete im ersten Stock auf mich, am Anfang eines langen, düsteren Flurs. »Haben Sie einen besonderen Wunsch?«, fragte sie. Als ich verneinte, öffnete sie die erste Tür und sagte, »dann nehmen Sie doch gleich dieses hier.« Ich trat ins Zimmer, das ziemlich klein war und spärlich möbliert. Außer einem unbezogenen Bett, einem Tisch und einem Stuhl gab es eine Kommode, auf der ein altes Porzellanbecken stand und darin ein mit Wasser gefüllter Krug. Die Wände waren weiß gekalkt und leer bis auf ein Kruzifix über dem Bett. Ich ging zur Glastür, die auf einen winzigen Balkon führte. »Den sollten Sie besser nicht benutzen«, sagte Anna vom Flur aus. Ich fragte, wo sie schlafe. »Weshalb wollen Sie das wissen?« »Einfach so. Sie schaute mich ärgerlich an und sagte, nur weil sie allein hier sei, heiße das nicht, ich könne mir Freiheiten erlauben. Ich hatte an nichts Böses gedacht und schaute sie überrascht an. Ich fragte, wann ich essen könne. Sie machte ein Gesicht, als denke sie angestrengt nach, dann sagte sie, ich solle herunterkommen, wenn ich mich frisch gemacht hätte. Dann verschwand sie und tauchte kurz darauf noch einmal in der Tür auf und warf, ohne ein Wort zu sagen, Bettwäsche und ein Handtuch auf den Tisch neben mir. Das Bad und die Toiletten waren am Ende des Flurs. Ich zog mich aus und stellte mich unter die Dusche, aber als ich den Hahn aufdrehte, war nur ein leises Röcheln zu hören. Auch die Toilettenspülung funktionierte nicht. Nur in Unterwäsche ging ich zurück in mein Zimmer und wusch mich mit Wasser aus dem Krug und zog frische Sachen an. Dann ging ich hinunter, aber Anna war nirgends zu finden. Gegenüber vom Speisesaal war ein etwas kleinerer Raum, über dessen Tür Damensalon stand. Darin gab es einige ebenfalls mit Tüchern bedeckte Sessel und einen großen Billardtisch. Auf dem grünen Filz lagen eine rote und zwei weiße Kugeln. An den Tisch gelehnt stand ein Kö, als habe eben noch jemand hier gespielt. Der nächste Raum war mit Fumoir angeschrieben und schien als Bibliothek zu dienen. Die meisten Bücher waren alt und verstaubt und von Autoren, deren Namen ich noch nie gelesen hatte. Nur wenige Klassiker waren dabei, Dostojewski, Stendhal, Remarque. Dazwischen standen ein paar zerlesene Bestseller von amerikanischen Autoren. Ich ging zurück ins Foyer und von da in den Ballsaal, den größten Raum, der bis auf einen aufgerollten Teppich leer war. An der von falschen Marmorsäulen getragenen Decke hing ein alter Kronleuchter aus Messing. Es war kühl in den Räumen, durch die geschlossenen Läden drang nur wenig Licht. In der Küche im Untergeschoss war es noch düsterer. Dort stand ein riesiger Kochherd aus Gusseisen, der offenbar mit Holz beheizt wurde, und auf einer Anrichte Dutzende von gebrauchten Weingläsern und Stapel von schmutzigen Tellern, als habe im Hotel vor kurzem ein Bankett stattgefunden. Ich ging wieder ins Erdgeschoss und nach draußen. Die Schatten der alten Tannen, die in einiger Entfernung um das Kurhaus standen, waren inzwischen länger geworden und griffen schon nach den weißen Mauern. Ich ging um das Gebäude herum. An einer Seite war ein kleiner Kiesplatz, auf dem ein paar Blechtische und Klappstühle standen und einige Liegestühle. Erst als ich näher trat, sah ich Anna. Ich setzte mich neben sie und fragte, ob sie die letzten Sonnenstrahlen genieße. Es war ein langer Winter, sagte sie, ohne die Augen zu öffnen. Ich betrachtete sie. Ihre Augenbrauen waren ungewöhnlich breit, ihre Nase ziemlich markant. Die schmalen Lippen gaben ihrem Gesicht etwas Strenges. Sie hatte die Beine angewinkelt und ihr Rock war ein wenig hochgerutscht. Die obersten Knöpfe ihrer Bluse waren geöffnet. Ich wurde das Gefühl nicht los, sie habe sich für mich so hingelegt. Da öffnete sie die Augen und fuhr sich mit der flachen Hand über die Stirn, als wolle sie meine Blicke wegwischen. Ich räusperte mich und sagte, die Duschen funktionieren nicht. Habe ich Ihnen das nicht gesagt? Und die Toilettenspülung? Improvisieren Sie, sagte sie mit einem freundlichen Lächeln. Jetzt liegt ja wenigstens kein Schnee mehr. Wann fängt denn die Saison hier an, fragte ich. Sie sagte, das hänge von verschiedenen Dingen ab. Eine Weile lang saßen wir schweigend nebeneinander, dann stemmte sie sich hoch, brachte ihre Kleider in Ordnung und sagte, Sie wollten doch in Ruhe arbeiten. Da bin ich mir nicht mehr so sicher, sagte ich. Und als sie mich irritiert anschaute, ich würde gern etwas essen. Sie sagte, das Abendessen sei um 7, stand auf und verschwand.
Bonjour. Ai-je lancé mollement? Personne ne m'a répondu. J'ai alors poussé une porte à deux battants, au-dessus de laquelle était écrit salle de restaurant, en caractère gothique. Je suis arrivé dans une grande pièce où se trouvaient une trentaine de tables en bois sur lesquelles des chaises étaient retournées. Tout au fond, une table était en pleine lumière. Une jeune femme y était assise. J'ai crié « bonjour » un peu plus fort qu'auparavant et j'ai traversé la pièce dans sa direction. Juste avant que je ne l'atteigne, elle s'est levée, est venue à ma rencontre, la main tendue et m'a déclaré « bienvenue, je suis Anna, nous nous sommes parlé au téléphone ». Elle devait avoir environ mon âge. Elle était vêtue d'une jupe noire et d'un corsage blanc comme une serveuse. Ses cheveux mi-longs étaient noirs de jais. J'ai demandé si l'hôtel était fermé. Maintenant il ne l'est plus, a-t-elle répondu en souriant. Il y avait sur la table une assiette à moitié pleine de raviolis. Un instant, s'il vous plaît. Elle s'est assise et a terminé son repas. Elle l'a engloutie. Cela ne semblait pas la déranger que je la regarde. Je n'avais rien mangé depuis le déjeuner et la faim commençait à se faire sentir, mais je voulais d'abord m'installer dans ma chambre, prendre une douche et me changer. Je me suis assis en face d'elle. Elle m'y a invité d'ailleurs un peu tardivement d'un geste de la main et m'a dit « Parlez-moi de votre travail ». Je lui ai expliqué à nouveau pourquoi j'étais là. Elle s'est essuyée la bouche avec sa serviette et m'a demandé quel intérêt je trouvais à tout ça. En haussant les épaules, j'ai dit que j'avais été invité au séminaire. Les gender studies étaient à la mode en ce moment. « Et pourquoi toujours les femmes ?» a-t-elle continué. « Je ne sais pas, » ai-je répondu. « Les hommes sont moins intéressants. » Elle s'est rincée la bouche avec une gorgée de vin. « Venez, je vais vous montrer votre chambre. » Dans le hall, elle s'est glissée derrière le comptoir de la réception et a fouillé dans les tiroirs. Un moment plus tard, elle en a sorti un carnet et m'a prié de remplir la fiche de renseignement. Ce que j'ai fait. Comme je m'étais mis à feuilleter machinalement pour voir les dernières personnes à s'être inscrites, elle m'a pris le carnet des mains et l'a rangé. « Est-ce que cela vous dérange de payer tout de suite ?» J'ai répondu que j'étais d'accord. 7 jours de pension complète, a-t-elle calculé, cela fait 420 francs suisses, taxes de séjour incluse. Elle a pris les billets en disant qu'elle me rendrait la monnaie plus tard. J'aimerais avoir une facture, ai-je déclaré. Elle a fait oui de la tête, est sortie du comptoir et a monté d'un parapluie de l'imposant escalier de pierre. Ce n'est qu'alors que j'ai réalisé qu'elle était pieds nus. J'ai pris mon sac à dos et l'ai suivie. Elle m'a tendu au premier étage, au début d'un long couloir sinistre. « Avez-vous un souhait particulier ?» m'a-t-elle demandé. Comme je répondais que non, elle a ouvert la toute première porte et m'a dit « Eh bien, prenez donc celle-là. » Je suis entré dans la chambre, qui était plutôt petite et pauvre en meubles. Outre un lit sans drap, une table et une chaise, je s'y trouvais une commode sur laquelle était posée une cuvette en porcelaine avec un broc rempli d'eau. Les murs étaient blancs, peints à la chaux et complètement nus, à part un crucifix au-dessus du lit. Je me suis approché de la porte-fenêtre qui donnait sur un minuscule balcon. « Vaudrait mieux éviter d'y aller », a lancé Anna du couloir. Je lui ai demandé où elle dormait. « Pourquoi voulez-vous le savoir ?»« Comme ça, hein ?» Elle m'a lancé un regard irrité et a répliqué que ce n'était pas parce qu'elle était seule ici que je pouvais me permettre des privautés. Je n'avais pensé à rien de mal et je l'ai regardé, étonné. J'ai demandé quand je pourrais dîner. Elle a fait une drôle de tête, comme si elle réfléchissait intensément. Puis elle a répondu que je n'aurais qu'à descendre quand je me serais installé. Elle est alors partie et peu après, et brièvement réapparue à la porte pour lancer, sans proférer le moindre mot, des draps et une serviette sur la table à côté de moi. La salle de bain et les toilettes se trouvaient au bout du couloir. Je me suis déshabillé pour prendre une douche, mais quand j'ai ouvert le robinet, il n'en est sorti que des bruits d'air. La chasse d'eau non plus ne fonctionnait pas. Habillé de mes seuls sous-vêtements, je suis retourné dans ma chambre, me suis lavé avec l'eau du broc et j'ai mis des vêtements propres, puis je suis descendu. Mais Anna était introuvable. En face de la salle de restaurant, il y avait une pièce un peu plus petite. Sur le linteau était écrit « Salon des dames ». Il s'y trouvait quelques fauteuils également, couverts de draps et un grand billard. Sur le tapis vert traînaient une boule rouge et deux blanches. Une queue était encore posée sur le bord, comme si quelqu'un venait tout juste de jouer. La pièce suivante, dénommée « fumoir », semblait servir de bibliothèque. La plupart des livres étaient vieux et poussiéreux, et d'auteurs dont je n'avais encore jamais vu les noms. On n'y trouvait que peu de classiques, Dostoïevski, Stendhal, Remarque, ça et là quelques best-sellers d'auteurs américains à la couverture fatiguée. Je suis retourné dans le hall, puis de là, dans la salle de bal, La pièce la plus grande, qui, à part le tapis roulé au sol, était complètement vide. Au plafond, que soutenaient des colonnes de faux marbre, était suspendu un lustre ancien en laiton. Il faisait frais dans ces pièces. Les volets fermés ne laissant filtrer que peu de lumière. Dans la cuisine au sous-sol, il faisait encore plus sombre. Il y avait là une énorme cuisinière en fonte qui avait dû marcher au bois, et sur un buffet, des dizaines de verres de vin utilisés et des monceaux d'assiettes sales, comme si un banquet avait récemment eu lieu dans l'hôtel. Remonté au rez-de-chaussée, je suis sorti. Les ombres des vieux sapins qui bordaient l'établissement à quelque distance s'étaient entre-temps allongées et prenaient déjà les murs blancs d'assaut. J'ai fait le tour du bâtiment. Sur l'un des côtés se trouvait une petite esplanade couverte de gravier où étaient disposées plusieurs tables de jardin en tôle, des chaises pliantes et quelques transats. C'est en m'approchant que j'ai aperçu Anna. Je me suis assis à côté d'elle et lui ai demandé si elle profitait des derniers rayons de soleil. L'hiver a été long, m'a-t-elle répondu sans même ouvrir les yeux. Je l'ai regardé en détail. Ses sourcils étaient étonnamment épais, son nez plutôt saillant, ses lèvres minces donnaient à son visage une sorte de dureté. Elle avait croisé ses jambes et sa robe était un peu remontée. Les boutons du haut de son corsage étaient ouverts. Je n'ai pu m'empêcher de penser que c'était à mon intention qu'elle avait adopté cette posture. Elle a alors ouvert les yeux et passé la main sur son front comme si elle voulait écarter mon regard. Je me suis raclé la gorge et j'ai annoncé que les douches ne fonctionnaient pas. Ne vous avais-je pas prévenu ? Et la chasse d'eau ? Improvisée, m'a-t-elle lancé en souriant aimablement. Au moins, il n'y a plus de neige. Quand commence la saison ici, ai-je demandé ? Ça dépend de différentes choses. Nous sommes restés un moment assis, l'un à côté de l'autre, sans parler, puis elle s'est redressée, a remis ses vêtements en ordre et m'a déclaré « Je croyais que vous vouliez travailler en paix. » Je n'en suis plus si sûr, ai-je répliqué. Puis, comme elle me lançait un regard courroucé, j'aimerais bien manger quelque chose. Le dîner est à 7 heures. Elle s'est levée et éclipsée.
Ich ging zurück auf mein Zimmer und versuchte zu arbeiten. Der Hunger lenkte mich ab und ich trat auf den Balkon, um eine Zigarette zu rauchen. Da fiel mir ein, dass Anna mir abgeraten hatte, ihn zu benutzen. Aber er sah stabil aus, nur das Eisengeländer war von Rost zerfressen und an einigen Stellen ganz durchlöchert. Direkt unter mir war die Schlucht und ich hörte das Rauschen des Bachs. Als ich mich umwandte, sah ich Anna wieder im Liegestuhl auf dem Kiesplatz. Um Punkt 7 war ich im Foyer. Kurz darauf kam Anna von draußen herein. »Ach, Sie«, sagte sie, »kommen Sie mit.« Sie ging voraus in die Küche, zündete eine Petroleumlampe an und führte mich in einen kleinen Vorratsraum, in dem Kartons voller Konservendosen standen. »Ravioli«, fragte sie, »gibt es nichts anderes?« Sie drehte sich schnell um die eigene Achse, als wolle sie schauen, was alles da sei. Dann zählte sie auswendig auf. Apfelmus, grüne Bohnen, Erbsen mit Karotten, Thunfisch, Artischockenherzen, Mais. Ich sagte, ich nehme die Ravioli. Sie griff sich eine Dose vom Regal und drückte sie mir in die Hand. Zurück in der Küche zeigte sie mir, wo Geschirr und Besteck zu finden waren und reichte mir einen Dosenöffner. Nicht verlieren, den brauchen wir noch. Und wo kann ich die Ravioli aufwärmen? Sie runzelte die Stirn und sagte, soll ich vielleicht wegen einer Dose den Herd einheizen? Außerdem weiß ich nicht, wie das geht. Ich bat sie um Wein. Sie verschwand und kam kurz darauf mit einer Flasche Veltliner zurück und stellte sie vor mich hin. Der wird separat berechnet, sagte sie. Guten Appetit, ich bin oben. Sie ließ die Lampe stehen und verschwand mit sicherem Schritt in der Dunkelheit. Ich kippte die kalten Ravioli auf einen Teller und ging hoch in den Speisesaal. Das Essen schmeckte scheußlich, aber wenigstens war mein Hunger gestillt. Den leeren Teller brachte ich in die Küche und stellte ihn zum schmutzigen Geschirr. Ich überlegte mir, gleich wieder abzureisen, aber inzwischen war es zu spät. Also setzte ich mich mit meinem Laptop und der Flasche Wein in die Bibliothek, um zu arbeiten. Ich fand eine Steckdose, aber es gab keinen Strom. Auch das elektrische Licht funktionierte nicht. Glücklicherweise war der Akku des Computers voll. Ich las mein Referat noch einmal durch und merkte schnell, dass weniger daran zu tun war, als ich gedacht hatte. Ich versuchte, mich auf den Text zu konzentrieren, aber ich war müde von der langen Wanderung, vom Wein und von der ungewohnten Höhe und nickte immer wieder ein. Um 10 ging ich durch das stockdunkle Gebäude nach oben und ins Bett, ohne Anna noch einmal gesehen zu haben. Ich traf sie am nächsten Morgen im Speisesaal, vor sich einen Teller mit Apfelmus. »Bedienen Sie sich«, sagte sie und zeigte auf ein großes Glas, das auf dem Tisch stand. Ich sagte, ich hätte keine funktionierende Steckdose für meinen Laptop gefunden und auch das Licht gehe nicht, ob irgendetwas mit den Sicherungen nicht in Ordnung sei. »Wir haben keinen Strom«, sagte Anna, als sei es das Selbstverständlichste auf der Welt. Während ich noch aß, stand sie auf und verließ den Raum. Kurz darauf sah ich sie draußen mit einem Handtuch und einer Rolle Toilettenpapier zwischen den Bäumen verschwinden. Mein Akku war leer und da ich keinen Ausdruck meines Textes dabei hatte, konnte ich nicht viel tun. Ich las ein wenig in den Sommergästen und in der Korrespondenz von Gorki und machte mir ein paar Notizen, aber es hatte keinen Sinn. Am besten wäre es, gleich wieder abzureisen. Aber statt zu packen und nach Anna zu suchen, ging ich in den Damensalon und spielte Billard. Am Mittag war im Speisesaal ein Tisch für 2 gedeckt. Kurz nachdem ich mich hingesetzt hatte, kam Anna mit einer Dose Ravioli. »Ich habe sie in die Sonne gestellt«, sagte sie, »um sie ein wenig aufzuwärmen.« Das Essen war kaum wärmer als am Tag zuvor. »Schmeckt es nicht?«, fragte Anna. Ich sagte, ich könne nicht arbeiten ohne Strom. Sie schaute mich an wie einen Schwächling und sagte, »Sie werden schon etwas finden, um sich zu beschäftigen.« »Ich muss diesen Text in 2 Wochen abliefern«, sagte ich. »Wozu schreibt man überhaupt solche Sachen?«, sagte sie. »Wen interessiert das schon?« »Darum geht es nicht. Ich habe einen Termin und den muss ich einhalten.« Sie lächelte spöttisch und sagte, »Sie wollen ja gar nicht abreisen.« Anna hatte recht. Ich wollte hierbleiben, ich wusste selbst nicht, weshalb. Vielleicht ihretwegen. »Machen Sie sich keine falschen Hoffnungen«, sagte sie, als habe sie meine Gedanken erraten.
Je suis retourné dans ma chambre où j'ai essayé de travailler. Comme la faim m'empêchait de réfléchir, je suis sorti sur le balcon, fumé une cigarette. Il m'est alors revenu à l'esprit qu'Anna m'avait déconseillé d'y aller. Il avait pourtant l'air solide, seule la balustrade était gagnée par la rouille et à certains endroits complètement troués. Juste en dessous de moi se trouvait le ravin et j'entendais le sourd grondement du torrent. Quand je me suis tourné, j'ai aperçu Anna sur l'esplanade, allongée à nouveau sur le transat. À 7h15, j'étais dans le hall. Anna est arrivée peu après, venant de dehors. « Mon Dieu, vous avez oublié », a-t-elle dit. « Suivez-moi. » Elle est entrée dans la cuisine, a allumé une lampe à pétrole et m'a emmenée dans une petite réserve où il y avait des tas de cartons pleins de boîtes de conserve. « Des raviolis ?» m'a-t-elle demandé. Il n'y a rien d'autre. Elle a fait un tour complet à 180 degrés, comme pour vérifier tout ce qui se trouvait là. Puis elle a énuméré de mémoire compote de pommes, haricots verts, petits pois carottes, thon à l'huile, cœur d'artichaut, maïs. J'ai opté pour les raviolis. Elle a pris une boîte sur l'étagère et me l'a mise dans la main. De retour dans la cuisine, elle m'a montré où se trouvait la vaisselle et les couverts, puis m'a tendu un ouvre-boîte. À ne pas perdre, nous en aurons encore besoin. Et où puis-je chauffer les raviolis? Elle a plissé le front et m'a dit, je ne vais tout de même pas mettre la cuisinière en route juste pour une boîte. En plus, je ne sais pas comment elle fonctionne. Je lui ai demandé du vin, elle s'est éclipsée, puis est revenue presque aussitôt avec une bouteille de Veltliner qu'elle a posée devant moi. « C'est facturé en supplément », m'a-t-elle averti. « Bon appétit, je suis en haut. » Elle a laissé la lampe allumée et a disparu d'un pas décidé dans les ténèbres. J'ai versé les raviolis froids sur une assiette et je suis monté dans la salle de restaurant. Mon dîner était infect, mais ma faim au moins était apaisée. J'ai porté mon assiette vide dans la cuisine et l'ai ajoutée à la vaisselle sale. J'avais bien songé à repartir immédiatement, mais à présent, il était trop tard. Je suis donc allé m'asseoir avec mon ordinateur portable et la bouteille de vin dans la bibliothèque pour y travailler. J'ai trouvé une prise, mais il n'y avait pas de courant. La lumière électrique ne fonctionnait pas non plus. Heureusement, la batterie de l'ordinateur était pleine. J'ai relu mon compte-rendu dans son intégralité et je me suis vite rendu compte qu'il y avait moins de choses à retoucher que je ne le pensais initialement. J'essayais de me concentrer sur mon texte, mais j'étais fatigué par ma longue marche, par le vin, par l'altitude à laquelle je n'étais pas habitué. Et je n'arrêtais pas de piquer du nez. À 10 heures, j'ai traversé l'édifice, plongé dans l'obscurité, et suis monté me coucher sans avoir revu Anna. Je l'ai croisée le lendemain matin dans la salle de restaurant, face à une assiette de compote de pommes. « Servez-vous » m'a-t-elle lancé en désignant un grand bocal sur la table. Je lui ai dit que je n'avais pas trouvé de prise qui fonctionnait pour brancher mon ordinateur et aussi que la lumière ne marchait pas, peut-être les fusibles avaient-ils sauté. « Nous n'avons pas de courant », m'a rétorqué Anna, comme si c'était la chose la plus naturelle qui soit. J'étais encore en train de manger quand elle s'est levée et a quitté la pièce. Peu après, je l'ai aperçue dehors, disparaissant entre les arbres, serviette de toilette et rouleau de papier hygiénique à la main. Ma batterie était vide et puisque je n'avais aucun tirage papier de mon texte, je ne pouvais pas faire grand-chose. J'ai lu quelques pages des Estivants et de la correspondance de Gorky en prenant des notes, mais cela ne m'a servi à rien. Le mieux eût été de repartir tout de suite. Pourtant, au lieu de faire mes bagages et d'aller trouver Anna, je suis entré dans le salon des dames pour jouer au billard. À midi, une table pour 2 personnes avait été dressée dans la salle de restaurant. Peu après que je m'y fus assis, Anna est arrivée avec une boîte de raviolis. Je les ai mis en plein soleil pour les réchauffer un peu, a-t-elle expliqué. Le repas a été à peine plus chaud que la veille. Ce n'est pas bon ? M'a demandé Anna. Je lui ai dit que je ne pouvais pas travailler sans courant. Elle m'a regardé comme si j'étais un demeuré, répliquant « Vous allez bien trouver quelque chose pour vous occuper. » « Je dois remettre ce texte dans 2 semaines, ai-je expliqué. » « En fait, pourquoi écrit-on de telles choses » a-t-elle lancé. « Qui donc peut bien s'y intéresser ?»« Là n'est pas le problème. J'ai une échéance et je dois la respecter. » Elle m'a souri d'un air moqueur et m'a répliqué « Vous n'avez pas du tout envie de partir. » Anna avait raison. « Je voulais rester ici. » Je ne savais pas moi-même pourquoi, peut-être à cause d'elle. N'allez pas vous faire de faux espoirs, a-t-elle ajouté, comme si elle avait pu lire dans mes pensées.
Das Wetter war gut in den folgenden Tagen und ich lag oft draußen auf einem Liegestuhl und döste. Ich las viel, spielte Billard oder legte Patiencen. Anna war nie weit, aber wenn ich sie fragte, ob sie mit mir Karten spielen wolle oder Karambolage, schüttelte sie den Kopf und verschwand. Wenn ich in die Bibliothek trat, saß sie schon dort und schaute aus dem Fenster. Ich zog irgendein Buch aus dem Regal und begann zu lesen. Wenn mir eine Stelle gefiel, las ich sie laut vor, aber Anna schien nicht zuzuhören. Nachdem die Wasserkanne in meinem Zimmer leer war, wusch ich mich wie Anna jeden Morgen am Bach. Ich wartete im Speisesaal, bis ich sie zurückkommen sah, und dann erst ging ich los. Ich hatte eine schöne Stelle gefunden, an der das Ufer flach war und das Wasser ruhig floss. In der weichen Erde entdeckte ich Spuren von nackten Füßen. Ich nahm an, es sei dieselbe Stelle, an die auch Anna kam. Wenn ich den Kopf in das eiskalte Wasser steckte, war es mir, als explodiere er. Aber danach fühlte ich mich den ganzen Morgen lang frisch. Nur das Rauschen des Baches fing an, mich zu stören. Man konnte ihm nicht ausweichen. Sogar im Inneren des Hotels war es leise zu hören. Ich musste dauernd an Anna denken. Die ganzen Tage lang umkreisten wir uns ruhelos und mir war oft nicht klar, wer von uns beiden den anderen verfolgte. Sie putzte nicht und kochte nicht. Sogar mein Bett musste ich selbst machen. Ihr einziger Dienst bestand darin, Dosen zu öffnen und den Tisch zu decken. Ein einziges Mal machte ich eine Bemerkung. Ich bekäme für mein Geld nicht sehr viel. Annas Gesicht verfinsterte sich. Sie sagte, ich solle mir besser über mein eigenes Frauenbild Gedanken machen als über jenes von Maxim Gorki. Das hat doch damit nichts zu tun, sagte ich, aber wenigstens Strom und Wasser dürfte man in einem Hotel erwarten. Sie bekommen viel mehr, sagte Anna Barsch. Ich wusste nicht, was sie damit meinte, aber ich hütete mich, das Thema noch einmal anzuschneiden. Ich versuchte mir vorzustellen, wie es sein würde, wenn sich die Gäste hier im Sommer versammelten, wenn der Speisesaal voller Menschen wäre, jemand am Flügel säße und Kinder durch die Flure rannten, aber es gelang mir nicht. Die Stapel mit dem schmutzigen Geschirr in der Küche wuchsen. Einmal zählte ich die Teller. Wenn Anna jeden Tag 3 benutzt hätte, müsste sie den ganzen Winter hier verbracht haben. Ich fragte sie, ob sie eine Art Hausmeisterin sei. Wenn Sie so wollen, sagte sie. Ich glaubte ihr nicht, aber es war mir längst egal, weshalb sie hier war. Am Mittag aßen wir meist Thunfisch und Artischockenherzen. Am Abend machten wir draußen ein Feuer und wärmten auf einem Stein eine Dose Ravioli auf. Die Sonne verschwand früh aus dem Tal und es wurde schnell kühl. Trotzdem saßen wir jeden Abend lange am Feuer und tranken Wein. Wir hatten den ganzen Tag lang kaum ein Wort gewechselt und auch jetzt war Anna nicht viel gesprächiger, aber wenigstens hörte sie mir zu. Ich hatte keine Lust, über mich zu reden. Ich wollte nicht an mein Leben zu Hause denken, das weit entfernt schien und ohne Belang. Also fing ich an, ihr die Sommergäste nachzuerzählen. Sie reagierte auf die verschiedenen Figuren, als seien sie lebende Menschen, ärgerte sich über die ewig klagende Olga und nannte den Ingenieur Suslow ein Schwein. Mit Varvara und ihrer Schwärmerei für den Schriftsteller Schalimow konnte sie nicht viel anfangen. »Wie konnte sie nur auf den hereinfallen?«, sagte sie empört. »Er ist wirklich ein schlechter Verführer.« »Was müsste denn ein guter Verführer machen?«, fragte ich. »Ehrlich müsste er sein, der Geliebten und vor allem sich selbst gegenüber«, sagte Anna und schüttelte unwillig den Kopf. Am liebsten war ihr Maria Lwowna. Ich konnte ihren berühmten Monolog aus dem 4. Akt einigermaßen auswendig und musste ihn Anna mehrfach wiederholen. »Wir sind Sommergäste in unserem Land, irgendwelche Zugereisten. Wir irren geschäftig umher, suchen nach einem bequemen Plätzchen im Leben, tun nichts und reden abscheulich viel.« »Ja«, sagte Anna, »wir alle müssen anders werden.« »Wir müssen es um unseretwillen«, fuhr ich fort, »damit wir nicht mehr diese verfluchte Einsamkeit fühlen.« Anna schaute mich misstrauisch an und sagte, ich solle nicht auf falsche Gedanken kommen. »Sie würden gut in das Stück passen«, sagte ich. »Gorki hat in einem Brief geschrieben, alle seine Frauenfiguren seien Männerhasserinnen und die Männer Halunken.« »Dann passen Sie auch gut in das Stück«, sagte Anna. Ich schaute sie an, aber im flackernden Licht des Feuers konnte ich ihren Gesichtsausdruck nicht erkennen. Ich fand nie heraus, wo Anna schlief. Wenn wir nachts zurück zum Haus gingen, jeder mit seiner Lampe, sagte sie, ich solle vorausgehen, sie komme gleich nach. Einmal wartete ich im Flur vor meinem Zimmer. Ich hatte die Lampe gelöscht und lauschte lange Zeit in die Dunkelheit, aber ich hörte keinen Ton und schließlich ging ich ins Bett. Halb im Traum stellte ich mir vor, wie Anna in mein Zimmer käme. Mitten in der Nacht erwachte ich und sah im schwachen Mondlicht ihre Silhouette. Sie zog sich aus, schlug die Decke zurück und setzte sich auf mich. Alles geschah völlig geräuschlos, nur durch die dünnen Scheiben war das entfernte Rauschen des Baches zu hören. Anna behandelte mich grob oder besser gesagt wie einen Gegenstand, den man zu einem bestimmten Zweck verwendet, aber der einem sonst gleichgültig ist. Als ihren Hunger gestillt hatte, ging sie, ohne dass wir ein Wort gewechselt hätten.
Il avait fait beau tous les jours, et j'avais passé la plupart de mon temps dehors à rêvasser sur un transat. Je lisais beaucoup, jouais au billard ou faisais des réussites. Anna n'était jamais loin, mais quand je lui proposais de jouer aux cartes avec moi ou au billard, elle faisait non de la tête et s'esquivait. Quand j'entrais dans la bibliothèque, elle était déjà là, assise, en train de regarder par la fenêtre. Je prenais n'importe quel livre sur l'un des rayons et me mettais à lire. Lorsqu'un passage me plaisait particulièrement, je le lisais tout haut, mais Anna n'avait pas l'air d'écouter. Quand le gros de ma chambre a été vide, je suis allé chaque matin me laver au torrent comme Anna. J'attendais dans la salle à manger de la voir revenir, puis j'y partais. J'avais trouvé un endroit idéal où la berge était plane et où l'eau coulait plus lentement. Dans la terre boueuse, J'ai repéré des traces de pieds nus et j'ai supposé que c'était là qu'elle venait. Quand je plongeais ma tête dans l'eau glacée, j'avais l'impression qu'elle explosait, mais ensuite je me sentais en pleine forme tout le reste de la matinée. Seul le grondement du torrent a fini par m'agacer. On ne pouvait y échapper. On l'entendait encore à l'intérieur de l'hôtel en sourdine. Je n'arrêtais pas de penser à Anna. Nous nous tournions fébrilement autour toute la journée. J'avais peine à distinguer qui des deux pistait l'autre. Elle ne faisait ni le ménage ni la vaisselle, même mon lit, je devais le faire moi-même. Son seul travail consistait à ouvrir des boîtes de conserve et à mettre la table. Une seule fois, j'ai fait la remarque qu'on m'en donnait vraiment peu pour mon argent. Le visage d'Anna s'est rembruni. Elle m'a dit que je ferais mieux de m'interroger sur ma propre façon de percevoir les femmes plutôt que sur celle de Gorky. Ça n'a rien à voir, ai-je rétorqué. Le moins à quoi on puisse s'attendre dans un hôtel, c'est tout de même d'avoir l'eau et l'électricité. « On vous en donne beaucoup plus », a répliqué Anna sèchement. J'ignore ce qu'elle voulait dire par là, mais je me suis bien gardé d'aborder à nouveau le sujet. J'ai essayé de me représenter l'endroit en été plein de clients, la salle du restaurant comble, quelqu'un jouant du piano, des enfants courant dans les couloirs, mais je n'y suis pas arrivé. Les piles de vaisselle de salle grandissaient dans la cuisine. Une fois, j'ai compté les assiettes. Si Anna en avait utilisé 3 chaque jour, elle avait dû passer tout l'hiver ici. Je lui ai demandé si elle faisait office de gardienne. « Oui, si vous voulez », m'a-t-elle répondu. Je ne l'ai pas cru, mais il m'était en fait complètement égal de savoir pourquoi elle était là. À midi, nous mangeons le plus souvent du thon avec des cœurs d'artichaut. Le soir, nous allumions un feu dehors et réchauffions une boîte de raviolis sur une pierre. Le soleil disparaissait tôt de la vallée, la fraîcheur tombait vite, et pourtant nous restions chaque soir longuement assis devant le feu à boire du vin. Nous n'avions pratiquement pas échangé un mot de toute la journée, et même maintenant, Anna n'était pas beaucoup plus loquace, mais au moins elle m'écoutait. Je n'avais aucune envie de parler de moi. Je ne voulais pas penser à ma vie chez moi, qui me semblait bien loin et sans intérêt. J'ai donc commencé à lui raconter la pièce des Estivants. Elle a réagi aux différents personnages comme si c'était des personnes vivantes. S'est mise en colère contre Olga, qui était toujours en train de se plaindre. A traité l'ingénieur Soussor de salaud. Elle ne savait pas quoi penser de Varvara et de sa passion pour l'écrivain Chalimov. Comment a-t-elle pu tomber dans le panneau ? S'est-elle écriée indignée. C'est vraiment un piètre séducteur. Et alors ? Un bon séducteur, il doit faire quoi ? Ai-je lancé ? Il doit être sincère, avec celle qu'il aime et surtout avec lui-même, a répondu Anna en secouant la tête de colère. Sa préférée, c'était Maria Vonna. Je connaissais son célèbre monologue du quatrième acte pratiquement par cœur. J'ai dû le lui réciter plusieurs fois. Nous sommes des estivants dans notre propre pays, des espèces de vacanciers. Nous nous agitons l'air affairé, cherchons une petite place au soleil, ne faisons rien et bavardons de façon répugnante. Oui, a dit Anna, nous devons nous changer. Nous devons le faire pour nous, ai-je poursuivi, pour ne plus ressentir cette maudite solitude. Anna m'a regardé d'un air méfiant et m'a dit qu'il ne fallait pas que j'aille me faire des idées. Vous seriez parfaitement à votre place dans cette pièce, ai-je lancé. Gorky a écrit dans une lettre que tous ces personnages féminins détestaient les hommes et que les hommes étaient des crapules. Alors, vous aussi, y auriez votre place, m'a retourné Anna. Je l'ai regardé, mais dans la lumière vacillante des flammes, je n'ai pas réussi à distinguer l'expression de son visage. Je ne suis jamais parvenu à élucider où Anna dormait. Lorsque nous rentrions le soir, chacun avec sa lampe, elle me demandait de partir le premier, en disant qu'elle me suivrait tout de suite après. Une fois, j'ai attendu dans le couloir devant ma chambre. J'avais éteint ma lampe et longtemps guetté dans le noir, mais je n'ai pas entendu le moindre bruit et finalement, je suis allé me coucher. Dans un demi-sommeil, j'ai imaginé qu'Anna entrait dans ma chambre. Au milieu de la nuit, je me suis réveillé et j'ai vu sa silhouette dans la faible lueur de la lune. Elle s'est déshabillée, a repoussé la couverture et m'a chevauché. Tout s'est passé dans le silence le plus total. À travers les minces vitres, on entendait simplement gronder au loin le torrent. Anna m'a traité avec rudesse, ou plus exactement, comme un objet qu'on utilise dans un but précis, mais qui par ailleurs nous est indifférent. Une fois sa faim apaisée, elle est repartie, sans que nous ayons échangé un mot.
Am Morgen saß Anna wie immer schon am Frühstückstisch, als ich in den Speisesaal kam. Ohne viel zu überlegen, strich ich ihr, bevor ich mich hinsetzte, kurz mit der Hand über das Haar. Sie zuckte zusammen und duckte sich. Ich versuchte, ein Gespräch zu beginnen, aber Anna gab keine Antwort und schaute mich nur finster an, als wisse sie, wovon ich in der Nacht geträumt hatte. Wie immer schlang sie ihr Essen hinunter und verließ den Tisch, sobald ihr Teller leer war. Nach dem Frühstück blätterte ich in der Bibliothek in einigen Bildbänden. Später ging ich in den Damensalon und spielte Billard. Anna war nirgends zu sehen und sie kam auch nicht zum Mittagessen. Ich aß unten in der Küche und ging dann wieder in die Bibliothek und begann, einen der amerikanischen Krimis zu lesen. Am frühen Nachmittag hörte ich ein Auto vorfahren. Als ich aus dem Fenster schaute, sah ich einen alten Volvo in der Einfahrt stehen, aus dem zwei Männer stiegen. Einen Moment lang dachte ich, daran zu verschwinden, aber dann blieb ich einfach sitzen und las weiter in meinem Buch. Vielleicht eine Stunde später, ich hatte den Krimi eben gelangweilt weggelegt, öffnete sich die Schwingtür und die beiden Männer traten ein. Sie schauten mich entgeistert an und einer fragte, ohne meinen Gruß zu erwidern, was ich hier machen würde. »Ich lese«, sagte ich. »Und wie sind Sie hereingekommen?«, fragte der Mann. »Durch die Tür«, sagte ich und stand auf. »Ich bin Gast in diesem Haus.« »Das Kurhaus ist seit letztem Herbst geschlossen«, sagte der Mann. »Der Besitzer ist Konkurs gegangen. In einem Monat wird das Haus versteigert.« Jetzt erst stellte er sich vor. Er hieß Lorenz und war Konkursbeamter der nächsten Gemeinde. Der andere war ein Kaufinteressent, ein Investor namens Schwab, der schon andere Hotels in der Gegend besaß. Ich erzählte ihnen von Anna und ging mit ihnen ins Foyer und fand in einer Schublade hinter der Rezeption den Meldeblock mit meiner Eintragung. Trotzdem blieb der Konkursbeamte misstrauisch. »Ob ich mir denn nichts dabei gedacht hätte?«, fragte er. »Ein Hotel, in dem es kein Wasser gibt und keinen Strom.« Es sei wahr, das Telefon habe er nicht abgemeldet. Er habe schließlich nicht wissen können, dass jemand sich im Gebäude einnisten würde. Ich gab keine Antwort. Was hätte ich schon sagen können? »Und wo ist diese ominöse Frau?«, fragte er. »Ich sagte, um 7 werde sie hier sein, dann essen wir immer zu Abend.« Der Konkursbeamte schaute mich skeptisch an und sagte, er wäre dankbar, wenn ich meine Sachen zusammenräumen würde. Ich könne später mit Ihnen hinunterfahren. Sie würden vielleicht noch eine oder eineinhalb Stunden brauchen. Ich sagte, ich hätte bis morgen bezahlt, aber er gab keine Antwort und sagte zum Investor, er werde ihm jetzt das Untergeschoss zeigen. Ich ging auf mein Zimmer, um den Rucksack zu packen. Als ich fertig war, stieg ich zum ersten Mal, seit ich hier war, in den oberen Stockwerke. Sie sahen genauso aus wie das, in dem ich wohnte. Ich öffnete die Türen aller Zimmer, aber keines davon war bewohnt. Vom obersten Stockwerk aus führte eine schmale Treppe auf den Dachboden, der vollgestopft war mit alten Möbeln, Dekorationsmaterial, Pappkartons mit Briefumschlägen und Toilettenpapier. Ein Stapel Strohkränze lag neben einem alten Schild, auf dem zwischen gemalten Eiszapfen Winterball stand. Ich fand ein Dutzend Hornschlitten und große verstaubte Korbflaschen, aber keine Spur von Anna. Trotzdem hatte ich, seit ich das Haus durchsuchte, immer das Gefühl, sie wäre bei mir und käme gleich in deiner Ecke hervor. Nachdem ich das ganze Haus durchsucht und nichts gefunden hatte, setzte ich mich im Foyer auf einen der Sessel, ohne das weiße Tuch zu entfernen. Nach einer Weile kamen die zwei Männer aus dem Speisesaal. Herr Lorenz trug eine Papierrolle unter dem Arm. Er schaute auf die Uhr und machte ein ungeduldiges Gesicht. 6 Uhr, sagte er zu seinem Begleiter, ich will Sie nicht länger aufhalten. »Wenn Sie warten wollen«, sagte Herr Schwab, Ich habe es nicht eilig. Ich möchte selbst gern wissen, was es mit dieser geheimnisvollen Frau auf sich hat. Er wandte sich an mich und sagte, ich wisse doch bestimmt, wo hier der Wein versteckt sei, ob ich nicht eine Flasche holen wolle. Das mache ich, sagte Lorenz und schnell und verschwand in den Keller. Was halten Sie von diesem Ort, fragte der Investor. Kann man es hier aushalten? Er sei sich nicht sicher. Zwei Konkurse innerhalb weniger Jahre seien nicht gerade ein gutes Zeichen für ein Haus. Aber vielleicht hätten es einfach die falschen Leute geführt. Wir setzten uns in den Speisesaal und tranken die Flasche Veltliner, die Lorenz gebracht hatte. Um 7:15 sagte Schwab, er glaube nicht, dass die Frau noch komme. Vermutlich habe sie das Auto vor dem Hotel gesehen und Reis ausgenommen. Wenn es sie überhaupt gibt, sagte Lorenz. Sie war da, sagte ich. Lorenz nickte und sagte, ich glaube Ihnen ja. Wir warteten noch 15 Minuten. Schließlich entschlossen wir uns zu gehen. Der Konkursbeamte verriegelte die Tür und sagte, er werde morgen die Polizei raufschicken, um nach dem Rechten zu sehen. Während wir auf der kurvigen Straße die Schlucht hinunterfuhren, dachte ich an Anna und fragte mich, wo sie jetzt wohl sein, was sie essen, wo sie die Nacht verbringen würde. Ich war sicher, dass nicht das Auto sie vertrieben hatte, sondern ich, meine gedankenlose Berührung an diesem Morgen. Ich übernachtete in einer kleinen Pension, die mir der Konkursbeamte empfohlen hatte. Am Morgen fuhr ich nach Hause. Es blieb mir noch 1 Woche, um meinen Text fertigzustellen, und ich arbeitete die nächsten Tage intensiv daran. Dabei musste ich immer wieder an Anna denken. Jetzt erst begriff ich, was sie gemeint hatte, als sie gesagt hatte, ich bekäme von ihr viel mehr als Strom und Wasser. Nachdem ich den Text abgeliefert hatte, rief ich den Konkursbeamten an. Er brauchte einen Moment, um sich an mich zu erinnern. Dann sagte er, die Polizei sei im Hotel gewesen und habe alles durchsucht. Aber außer den leeren Dosen und dem schmutzigen Geschirr keine Spur von einer Frau gefunden.
Le lendemain matin, Anna était assise comme d'habitude à la table du petit déjeuner quand je suis entré dans la salle de restaurant. Sans vraiment réfléchir, j'ai passé brièvement ma main sur ses cheveux avant de m'asseoir. Elle a tressailli et s'est recroquevillée. J'ai essayé d'engager la conversation, mais Anna ne m'a pas répondu. Elle m'a juste lancé un regard noir, comme si elle savait de quoi j'avais rêvé la nuit précédente. Comme d'habitude, elle a englouti son repas et a quitté la table, surtout son assiette vide. Après le petit déjeuner, j'ai feuilleté quelques livres d'art dans la bibliothèque. Plus tard, je suis allé jouer au billard dans le salon des dames. Anna restait invisible et elle n'est pas non plus venue déjeuner. J'ai mangé en bas dans la cuisine, puis je suis retourné dans la bibliothèque où je me suis plongé dans un polar américain. En début d'après-midi, j'ai entendu arriver une voiture. Quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai aperçu une vieille Volvo garée à l'entrée d'où sont sortis 2 hommes. L'espace d'un instant, j'ai songé à me cacher. Mais je suis finalement resté assis en continuant à lire mon livre. Environ 1 heure plus tard, alors que je venais de poser mon polar qui commençait à m'ennuyer, la porte à 2 battants s'est ouverte et les 2 hommes sont entrés. Ils m'ont regardé, abasourdi, et l'un d'eux m'a demandé, sans répondre à mon salut, ce que je faisais ici. Je lis, ai-je dit. Mais comment êtes-vous entré ? M'a demandé l'homme. Par la porte, et je dis en me levant, je suis un client de cet hôtel. L'hôtel des Termes est fermé depuis cet automne, a continué l'homme. Le propriétaire a fait faillite, dans 1 mois il va être vendu aux enchères. Ce n'est qu'alors qu'il s'est présenté, il s'appelait Lorenz et était l'administrateur judiciaire de la municipalité voisine. L'autre était un acheteur éventuel, un investisseur du nom de Schwab, déjà propriétaire d'autres hôtels dans la région. Je leur ai parlé d'Anna et me suis rendu avec eux dans le hall où, dans un des tiroirs du comptoir de la réception, j'ai trouvé le carnet avec mon enregistrement. L'administrateur judiciaire est resté malgré tout sceptique. Tout cela ne m'avait-il pas mis la puce à l'oreille, m'a-t-il demandé. Un hôtel dans lequel il n'y a ni eau ni électricité. Il est vrai qu'il n'avait pas fait couper le téléphone et il n'avait pas pu imaginer que quelqu'un viendrait s'y installer. Je suis resté sans voix. Qu'est-ce que j'aurais bien pu dire? Et où se trouve cette femme si énigmatique, a-t-il demandé? J'ai répondu qu'elle serait là à 7 heures, c'était l'heure à laquelle nous dînions chaque soir. L'administrateur judiciaire m'a regardé d'un air dubitatif et a dit qu'il me saurait gré de bien vouloir rassembler mes affaires. Je pourrais redescendre avec eux plus tard. Ils en avaient encore environ pour une heure ou une heure et demie. J'ai expliqué que j'avais payé jusqu'au lendemain, mais il n'a pas relevé et a proposé à l'investisseur de lui montrer le sous-sol. Je suis allé dans ma chambre pour préparer mon sac à dos. Quand j'étais prêt, je suis monté, pour la première fois depuis mon arrivée ici, dans les étages supérieurs. Ils étaient identiques à celui où je dormais. J'ai ouvert les portes de toutes les chambres, mais aucune n'était habitée. Au dernier étage, un étroit escalier grimpait jusqu'au grenier, rempli à ras-bord de vieux meubles, d'objets de décoration, de cartons pleins d'enveloppes et de papier toilette. Des couronnes en paille tressées étaient empilées à côté d'un vieil écriteau sur lequel était écrit « Bal d'hiver », au milieu de stalactites peintes à la main. J'ai découvert une dizaine de traîneaux et de grandes dames jeunes, toutes poussiéreuses, mais aucune trace d'Anna. Pourtant, depuis que j'explorais la maison, j'avais toujours eu l'impression qu'elle était là, près de moi, et qu'elle allait surgir d'un moment à l'autre. Après avoir fouillé partout sans rien trouver, je me suis assis dans le hall, sur l'un des fauteuils, sans prendre la peine d'enlever le drap blanc. Un peu plus tard, les deux hommes sont sortis de la salle de restaurant. Monsieur Lorenz portait des rouleaux de papier sous le bras. Il a regardé sa montre. Une certaine impatience se lisait sur son visage. 6 heures, a-t-il dit à la personne qui l'accompagnait. Je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Si vous avez envie d'attendre, a déclaré Monsieur Schwab, je ne suis pas pressé. Je suis moi-même très curieux de savoir ce qu'il en est de cette femme si mystérieuse. Il s'est tourné vers moi et m'a dit que je devais certainement savoir où était caché le vin. Est-ce que je ne voulais pas aller en chercher une bouteille? Je m'en charge, a coupé net Lorenz en filant vers la cave. Que pensez-vous de cet endroit? M'a demandé l'investisseur. Est-ce qu'on arrive à supporter de vivre ici? Il ne savait pas quoi penser. 2 faillites en si peu de temps, ce n'était pas vraiment de bon augure pour un hôtel. Mais peut-être ces patrons-là n'avaient-ils tout simplement pas été les bons. Nous nous sommes assis dans la salle de restaurant et nous avons bu la bouteille de Belkliner que Lorenz avait remontée. À 7h15, Schwab a dit qu'il ne pensait pas que la femme viendrait encore. Elle avait sûrement vu la voiture garée devant l'hôtel et pris le large. Si tant est qu'elle existe, a ajouté Lorenz. Elle était là, j'ai dit. Lorenz a hoché la tête et répliqué « Je vous crois, bien sûr. » Nous avons encore attendu un quart d'heure, finalement nous nous sommes décidés à partir. L'administrateur judiciaire a fermé la porte à clé et annoncé qu'il mandaterait la police le lendemain pour vérifier si tout allait bien. Tandis que nous redescendions la route sinueuse qui menait à la vallée, j'ai pensé à Anna. Je me suis demandé où elle pouvait bien se trouver maintenant. Ce qu'elle allait manger, où elle allait passer la nuit. J'étais certain que ce n'était pas la voiture qui l'avait fait fuir, mais bien moi et mon geste irréfléchi de ce matin. J'ai passé la nuit dans une petite pension que l'administrateur judiciaire m'avait conseillée. Le lendemain matin, je suis rentré chez moi. Il me restait encore 1 semaine pour mettre au point mon texte et j'y ai travaillé les jours suivants de façon soutenue. Mais je n'arrêtais pas de penser à Anna. Ce n'était que maintenant que je comprenais ce qu'elle avait voulu dire lorsqu'elle m'avait assuré qu'elle me donnait beaucoup plus que l'eau et l'électricité. Une fois mon texte remis, j'ai appelé l'administrateur judiciaire au téléphone. Il a fallu un instant pour se rappeler qui j'étais. Puis il m'a confié que la police s'était rendue à l'hôtel, avait fouillé partout, mais qu'à part les boîtes de conserve vides et la vaisselle sale, elle n'avait pas trouvé la moindre trace de femme.
Ja, das war.
La traduction de Nicole Reutel.
Genau. Ja, natürlich.
Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Peter Stamm für die wunderbare Lesung und auch natürlich bei Claude Demer für die Übersetzung. Merci. Vielen Dank. Es ist natürlich vorgesehen, dass Peter Stamm uns auch noch etwas Unveröffentlichtes vorliest. Dann möchte ich trotzdem kurz die Frage stellen, ob das aufgrund der bereits vorangeschrittenen Uhrzeit noch machbar ist. Ich möchte das nicht selbst entscheiden. Ich gebe jetzt die Frage zurück, weil ich habe gerade gesehen, es hat doch einige Zeit in Anspruch genommen. Und ich weiß nicht, ob wir die zweite, die so veröffentlicht ist. Wird ungefähr, was haben Sie gesagt, Herr Stamm?
Nein, so 15 Minuten, aber ich schaue gerade, ob ich noch eine kürzere habe. Manchmal.
Ist da noch der Wille da, etwas unveröffentlicht?
Doch, ich habe 10 Minuten.
10 Minuten?
Ja.
10 Minuten sind wir noch drin? Ja. Das freut mich sehr.
So.
Dann überlasse ich jetzt das Wort wieder Stamm und bedanke mich.
Ich habe jetzt ein Neues gekriegt. Das ist eine Geschichte, die hat eine Geschichte. Und zwar hat die Vereinigung der Schweizerischen Luxushotels, die haben Autoren eingeladen, weil sie haben bedauert, dass nicht wie früher die Autoren in Luxushotels leben und dann drüber schreiben, sondern, Und haben dann gesagt, wir laden Autoren für 3 Tage und Nächte ein und dann können sie was drüber schreiben. Und ich habe erst nicht mitmachen wollen, fand das ein bisschen schwierig. Und habe dann aber doch zugesagt und habe mich dann aber gleich für das Tollste entschieden, nämlich das Dolder Grand in Zürich. Was von, ich weiß nicht, ob man das hier kennt in Genf, aber das ist so. Es wurde umgebaut von, ich vergesse immer seinen Namen, dem Stararchitekten Forster, Norman Forster, genau, für, glaube ich, 400 Millionen Schweizer Franken. Und, also es ist ein ziemlich spezielles Hotel. Und habe dann einen Text geschrieben und der heißt Schiffbruch. Ja, es war ein bisschen heikel, weil man konnte ja nicht wirklich kritisch sein, aber auch nicht zu positiv, sondern so eine Balance, eine Gratwanderung. Und die Geschichte hat ein Motto von Daniel Defoe aus dem Robinson Crusoe und das Motto heißt, kein Zustand auf der Welt ist so elend und arm, um darin nicht auch etwas Gutes erkennen zu können. Ja, und was ich auch noch sagen kann, ich habe den Text, ich war im Hotel, als es erstens sehr heiß war und zweitens, als der Franken-Euro praktisch paritätisch war, also als der Franken fast 1:1 zum Euro stand. Und ein befreundeter Banker hat mir da Geschichten erzählt, die dann auch eingeflossen sind. Also ist alles realistisch, was hier vorkommt. Zum Dessert hatte Richard die Heidelbeeren mit Sellerie und Gurke und Ingwer genommen. Das Essen war ein Traum, sagte er zum Küchenchef, der an seinen Tisch getreten war, um ihn zu begrüßen. Richard stutzte. Früher haben wir von anderen Sachen geträumt, nicht wahr? Der Koch lächelte höflich und sagte, er wünsche Herrn Gerster einen schönen Tag. Richards Handy hatte während des Essens ein paar Mal geklingelt. Jetzt erst nahm er es ab und trat an die Brüstung der Terrasse. Es war seit Tagen sehr heiß, die Stadt und der See lagen im Dunst, die Berge waren nicht zu sehen. Von der unteren Terrasse drang Musik herauf und obwohl Richard den Margin Call erwartet hatte, verstand er erst nicht, was sein Broker ihm mitteilte. Sprechen Sie Klartext, sagte er, stellte ein paar kurze Fragen und legte dann auf. Im Zimmer lagen aufgeschlagene Zeitungen herum, Ausdrucke von Newslettern. Auf dem Bildschirm des Laptops waren mehrere Fenster mit Charts geöffnet. Richard hatte das Zimmermädchen angewiesen, nichts anzufassen. Jetzt räumte er selber auf, warf alle Unterlagen in den Papierkorb und fuhr den Computer herunter. Dann zog er sich aus, schlüpfte in den Bademantel und ging ins Spa im Untergeschoss. Er war jedes Jahr ein paar Mal im Dolder, wenn er nach Zürich kam, um sich mit den Leuten von der Bank zu treffen. Die Sitzungen dauerten nie lange, sie dienten eher der Beziehungspflege. Richard verwaltete sein Vermögen selbst und gab die Aufträge per Telefon durch. Ein einziges Mal hatte Silvia ihn begleitet, aber sie hatte sich gelangweilt und ihn danach gefragt, weshalb er kein Hotel unten in der Stadt nehme. Das wäre doch viel bequemer. Den Wellnessbereich nutzt du ja ohnehin nicht. Es ist das beste Haus am Platz, sagte Richard, als sei das eine Erklärung. Das nächste Mal fuhr er wieder allein. Das Schwimmbecken war leer. Richard schwamm ein paar Längen und trat dann ins Freie zu den Whirlpools. Auf einem der Liegestühle, die im Schatten von Sonnenschirmen standen, lag eine braungebrannte junge Frau in einem goldfarbenen Bikini und blätterte gelangweilt in einem Modemagazin. Richard zog einen der Stühle aus dem Schatten und legte sich hin. Er konnte sich nicht erinnern, wann er das letzte Mal so in der Sonne gelegen hatte. Seine Haut war weiß, sein Körper untrainiert und gezeichnet vom vielen Essen und vom Alkohol. Die Strahlen brannten auf seiner Haut und der Schweiß lief ihm über die Stirn. Nach vielleicht einer halben Stunde legte sich ein kahlköpfiger Mann zur Frau im goldenen Bikini. Die beiden sprachen Russisch. Richard kühlte sich in einem der Wasserbecken ab. Als er sich den Fitnessraum anschaute, trat eine der jungen Frauen vom Empfang zu ihm. »Soll ich Ihnen etwas erklären?«, fragte sie. Richard schaute sich die furchterregenden Geräte an und schüttelte den Kopf. »Ich wollte nur schauen, was ich mir all die Jahre erspart habe«, sagte er. Die Angestellte sagte, sie böten auch Fitnesskurse an, Pilates, Antara, Body Pump. Richard sagte, er wisse noch nicht einmal, was das sei. Yoga, schlug sie lächelnd vor. Er schüttelte den Kopf und bedankte sich. Den Rest des Nachmittags verbrachte er damit, sich die Kunstsammlung des Hotels anzuschauen. Dutzende Male war er an den Gemälden vorbeigegangen, die überall im Haus hingen, aber erst jetzt schien er sie wahrzunehmen. Er hatte sich an der Rezeption eine Liste der Werke geben lassen und schaute sich eines nach dem anderen an. Am längsten blieb er vor ein paar Pappschildern stehen, die der Künstler Bettlern abgeschwatzt haben musste und in goldene Rahmen gesteckt hatte. »Traveling broke and hungry, anything helps, thanks«, stand auf einem. Die Freiheit der Bettler hatte ihn immer beunruhigt. Er dachte daran, dass er Silvia anrufen musste, um ihr zu sagen, was geschehen war, dass er einen Lombardkredit auf dem Wertschriftendepot aufgenommen und das ganze Geld mit Währungsspekulationen verloren hatte. 80 Millionen verspielt in weniger als 2 Wochen. Wenn er nicht innerhalb von 24 Stunden 10 Millionen beschaffen könnte, würde die Bank das Depot verwerten und die Konten sperren. Das Geld war unmöglich aufzutreiben. Das Haus würde versteigert werden, das Ferienhaus. Weiter mochte Richard gar nicht denken. Er setzte sich auf einen der Sessel in der Lobby. Der Raum war voller Pensionäre aus den USA. Vermutlich gehörten sie zu einer Reisegruppe. Sie tranken Bier und unterhielten sich lautstark über die Luxusuhren, die sie gekauft hatten, über den schwachen Dollar und die unerträgliche Hitze. Richard kam sich vor wie ein Betrüger, ein Eindringling, der hier nichts mehr zu suchen hatte. Als der Kellner zu ihm trat und fragte, ob er etwas wünschte, schüttelte er den Kopf und stand auf. Er ging in die Bibliothek und schaute die Regale durch, lauter Reiseberichte, Expeditionstagebücher und prächtige Bildbände über ferne Weltgegenden. Er musste an seinen Landschaftsarchitekten denken, der einmal gesagt hatte, Lesen sei das letzte Abenteuer. Mitten zwischen den glänzenden Bänden stand ein unscheinbares Taschenbuch, Robinson Crusoe von Daniel Defoe. Richard hatte es als Jugendlicher gelesen und über alles geliebt. Eine Zeit lang hatte er mit dem Gedanken gespielt, zur See zu fahren, aber dann hatte er Jura studiert, um später die Kanzlei seines Vaters zu übernehmen. Den Rest des Nachmittags verbrachte er lesend in seiner Suite. Er sagte die Tischreservierung für den Abend ab und bestellte sich ein Club-Sandwich und eine Flasche Wein aufs Zimmer. Er war so gefesselt von den Geschichten, von der Geschichte, dass er das Buch während des Essens neben den Teller legte und weiterlas. Mitten in der Nacht wachte Richard auf. Er trat auf den Balkon. Es war immer noch warm, obwohl es lange nach Mitternacht war. Die Lichter auf der anderen Seite des Sees flimmerten in der warmen Luft. Entlang des Ufers war das Blinken der Sturmwarnung zu sehen. Noch nie war ihm die Schönheit dieser Aussicht so bewusst gewesen. Es kam ihm vor, als befände er sich wie Robinson auf einer einsamen Insel, von der es kein Entkommen gab. Er legte sich wieder ins Bett und nahm das Buch vom Nachttisch. Es war unnütz herbeizuwünschen, was nicht zu haben war. Die Stelle hatte er sich mit Kugelschreiber angestrichen. Und dieser Gedanke war es, der mich zur Arbeit antrieb. Als es dämmerte, saß Richard am Schreibtisch, vor sich eine Liste der Vor- und Nachteile seiner Situation, wie auch Robinson sie verfasst hatte. »Ich habe alles verloren, ich bin ruiniert«, stand in der Spalte mit der Überschrift »Schlimm«. Und gleich daneben in der Spalte, über die er gut geschrieben hatte, »Aber ich bin am Leben«. Auf dem Bett hatte er alle seine Habseligkeiten ausgebreitet, dazu den Inhalt der Minibar und der Früchteschale, die Toilettenartikel aus dem Bad, die zwei Regenschirme aus dem Schrank. Sogar die alten Zeitungen hatte er aus dem Papierkorb geholt und dazugelegt. Man wusste nie, wozu man sie noch brauchen konnte. Er erstellte eine Liste aller Gegenstände, die er besaß, und empfand plötzlich eine seltsame Zuversicht. Die nächsten Tage verließ Richard das Zimmer nicht. Da das Bett mit seinen Dingen belegt war, richtete er sich auf dem Sofa einen Schlafplatz ein. Die Reste der Mahlzeiten, die er sich aufs Zimmer bringen ließ, wickelte er sorgfältig in Kleenex und legte sie zu den Vorräten auf dem Bett. Er las die meiste Zeit im Robinson oder saß auf dem Balkon und schaute in die Ferne. Das Handy hatte er ausgeschaltet, nachdem es dauernd geklingelt hatte. Wenn die Rezeption einen Anruf durchstellen wollte, sagte er, er habe keine Zeit. In der Nacht tobte ein heftiger Sturm. Am nächsten Tag war der Himmel bewölkt und es blieb kühl, auch nachdem die Sonne hervorgekommen war. Der Sommer schien endgültig vorbei zu sein. Kurz nach 10 klopfte der Hotelmanager an Richards Tür und verlangte, ihn zu sprechen. Aber Richard ließ ihn nicht herein und antwortete nicht auf die Fragen und Bitten, die gedämpft durch die Tür drangen. Am Mittag erschien der Manager mit dem Kellner, der das Essen brachte. Richard bat ihn mit scharfer Stimme, das Zimmer zu verlassen. Als er wieder allein war, verbarrikadierte er die Tür. Von nun an ließ er sich keine Mahlzeiten mehr bringen und lebte von den Vorräten, die er angelegt hatte. Als sie aufgebraucht waren, wickelte er sich in den Bademantel und setzte sich auf den Balkon, den Blick immer auf den Horizont gerichtet, als könnte dort ein Schiff auftauchen, um ihn aus seiner misslichen Lage zu befreien. Robinson hat 28 Jahre durchgehalten, dachte Richard. Das Abenteuer hat gerade erst begonnen. Ja, vielen Dank.